Wir sind im 2. Samuel, im Kapitel 12. Wer von euch hat das Endspiel gesehen zwischen Frankreich und Italien? Habt ihr es gesehen? Es war traurig, die Sache mit Zidane, oder? Da hat er eine blendende Karriere hingelegt, ein Tor geschossen, hätte sich feiern lassen können. Und dann macht er so einen Blödsinn. Ich weiß nicht, was der Materazzi gesagt hat, war sicher auch kein Kompliment. Aber man, dem brennen die Sicherungen durch, Zorn, und er macht eine dumme Sache und das ist so ein schwarzer Punkt auf seiner Karriere und er kommt nicht mal raus und holt sich die Medaille ab. Ich fand das echt traurig. Und wie oft ist es so, dass wir durch eine dumme Sache unser Leben versauen können. Wir tun selten kluge Dinge im Zorn, übrigens. Selten weise Entscheidungen. Aber wir haben hier letzten Wochen auch so einen Mann gesehen, oder im Besonderen letzte Woche. Bei David ist es eigentlich was Ähnliches. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Psalmist, jemand, der große Dinge für Gott getan hat, große Siege errungen hat, Reich Gottes, das Land damals sozusagen ausgedehnt hat zu seiner größten Größe und Macht und Ruhm, der ein Herz hatte, den Tempel zu bauen. Aber wofür erinnern wir uns an David vielleicht am meisten? Womit wird der David so oft assoziiert? Das ist sein Ehebruch mit Bathsheba. Eine Sache und sein ganzes Leben ist versaut, einen gewissen Grad. Wir haben letztes Mal gesehen, wie er Ehebruch begangen hat mit der Frau des Uriah. Dann hat er versucht, auf verschiedene Art und Weise das zuzudecken. Sein schlauer Plan hat nicht funktioniert. Dann lässt er den Uriah, oder er schickt ihn zurück zu dem Heerobersten, sagt, stell den an die Front, sodass er getroffen wird und dass er stirbt. Und dann nimmt er seine Witwe, die schwanger ist, der tapfere Held David, großmütige David, und nimmt sie als seine Frau. Sah eigentlich ganz gut aus. David hat sich gedacht, hat niemand gesehen. Das hat er sie dann auch gedacht. Dumm, dass es Wiederholungen gibt im Fernsehen. Aber Gott hat's gesehen. Und es heißt im Vers 27, in den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Seht ihr, niemand hat es gesehen. David hat gedacht, ich bin davon gekommen, ich sehe sogar noch gut aus in der ganzen Sache, der noble Held, aber der Herr hat es gesehen. Wir leben in Gottes Gegenwart, wir können nichts verbergen von ihm. Und heute wollen wir uns ansehen, wie David konfrontiert wird mit seiner Sünde. Und wir wollen etwas lernen. Zwei Dinge eigentlich. Im Allgemeinen wollen wir lernen, wie gehen wir mit Sünde um. Wir werden zwei Männer sehen in der Geschichte heute. Der eine ist Nathan, der Prophet, der zu David hingeht und ihn überführt von seiner Sünde. Und auf der anderen Seite den David und wie er reagiert. Und wir wollen heute darüber reden, wie wir umgehen mit der Sünde anderer und mit unserer eigenen Sünde. Ich möchte heute den Text zuerst mal lesen und so ein paar allgemeine Kommentare loslegen und dann wollen wir uns das hintereinander ansehen. Zuerst, wie gehen wir mit dem um, wenn wir anderer missbaut, wenn wir anderer sündigt, und dann, wie gehen wir um, wenn wir missbauen, und ist sehr aktuell, weil wir tun das alle. Eine Bibelstunde, die für jeden Einzelnen ist. Aber lass uns erstmal hier die Geschichte durchlesen. Der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm, zwei Männer waren in einer Stadt. Der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme aber hatte nichts als nur ein kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es und es wurde groß bei ihm und zugleich mit seinen Kindern. Und seinen Bissen aß es, aus seinem Becher trank es und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Es war oft so, dass die Leute so ein kleines Lamm als Haustier, als Schoßlämmchen gehalten haben. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und der sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat, weil es ihm und dem Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. Seht hier ein paar Dinge. Das eine ist, dass Nathan ein Freund war von David. Ich glaube im Kapitel 7, er hat ihm wunderbare Botschaft gebracht. Nathan war keiner, der irgendwo ein Hühnchen zu rupfen hatte mit dem David, der ihm schlecht gesonnen war, der ihn kritisieren wollte, der ihn zur Sau machen wollte. Er war ein Freund, der besorgt war um ihn. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum David auch das annehmen konnte, diese Zurechtweisung. Und am zweiten seht ihr den Zorn Davids. Ich denke, die Geschichte ist jedem klar, was hier passiert ist. Man hat sein Schoßlämmchen, sein einziges, und der Reiche ist zu geizig, hat so viele andere, aber nimmt das des einen. Und David ist voll Zorn und er sagt so: Wahr der Herr lebt, schöne religiöse Floskel, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes, der soll hingerichtet werden. Hey, Moment mal, David. Das stand nicht im Gesetz. Im Gesetz stand das, was er nachher sagte, er kannte die Schrift noch. Ein Lamm sollte vierfach erstattet werden. Das war sozusagen die Buße, die Wiedergutmachung für Diebstahl. Aber David sagt, der soll hingerichtet werden, der ist ein Mann des Todes. Warum denkt ihr, ist das so? Ist nicht oft so, dass die Sünde, mit der wir kämpfen, am hässlichsten bei den anderen aussieht? Dass wir oft gerade da am sensibelsten sind und da den Finger heben, weil es uns selber betrifft. Und irgendwie ist es so seltsam, ne? Bei den anderen sieht es immer viel schlimmer aus als bei uns selbst. Und David wird zornig. Und dann diese Zurechtweisung, die den David getroffen haben muss, wie ein Pfeil ins Herz. Ist jetzt ein Jahr später, ein Jahr lang hatte David seine Sünde verborgen. Wir werden gleich nachher sehen, in den nächsten Versen, dass das Kind auf der Welt war, zumindest ab Vers 16 dann später. Hat geschwiegen. Und jetzt sagt Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Er nennt die Bathseba nicht mal bei ihren Namen, sagt, es ist die Frau des Hethiters. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. War egal, dass die anderen es ausgeführt haben, aber Gott hat das Herz gesehen. Und nebenbei, Jesus sieht unser Herz und er sagt, wenn du nur zornig bist und Hass hast auf einen Bruder, dann bist du eigentlich schon jemand, der ihn umbringt. Dann bist du dieser Sünde schon schuldig geworden, weil Mord beginnt in unserem Herzen. So spricht der Herr: Siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Gott weist ihn zurecht, vor allem für seine Undankbarkeit. David, guck mal, wie viel ich für dich getan habe. Ich habe dir das Königtum gegeben, das Haus Israels und Juda, Ich habe dich gerettet von Saul. Ich habe dir all diese Frauen gegeben. Du warst wie dieser eine Typ, der so viele Lämmer hatte. Und wenn es noch irgendwas gebraucht hätte, ich hätte es dir dazugegeben, David. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Seht ihr, wenn wir das Wort des Herrn verachten, dann verachten wir eigentlich den Herrn. Wir können nicht sündigen und so tun, als wäre alles okay. Als wäre es kein Problem für Gott. Und dann die Konsequenz. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Sünde immer eine negative Konsequenz in sich trägt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ja, Sünde kann vergeben werden, aber wenn du ein unmoralisches Leben lebst und du infizierst dich mit AIDS, ja, deine Sünde kann dir vergeben werden, deine Unzucht oder was immer, aber die Krankheit ist deswegen immer noch da. Sünde hat Konsequenzen. Und der Herr sagt, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen. Du hast die Familie eines anderen kaputt gemacht und es wird Konsequenzen in deiner Familie haben. Und es ist interessant, diese Entzweiung, die Gott bringt in die Familie von David und diesen Unfrieden, den er da hineinbringt. Er hat gesagt, das Lamm muss er vierfach zurückerstatten. Hier hat den einen Mann ermordet und vier seiner Söhne als Konsequenz davon sterben eigentlich. Das Kind, was er mit Bathseba gezeugt hatte, bei seinem Ehebruch. Amnon, sein ältesten Sohn Absalom und dann später noch den Adonija. Und ich gebe deine Frauen deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor den Augen der Sonne. Du hast es im Verborgenen getan, ich werde es offen tun. Absalom wird das tun, sein eigener Sohn wird zu seinen Frauen eingehen, vor den Augen von allen in das Zelt. Krasse Zurechtweisung hier. Aber seht die Reaktion von David. Da sehen wir wieder, dass er eigentlich ein Mann war nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube, Gott hat ihn schon vorbereitet. Ein Jahr lang hat der Heilige Geist an sein Herz geklopft. Das sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Auf Ehebruch stand eigentlich, oder auf Mord stand Todesurteil, die Todesstrafe. Und der Herr sagt, okay, ich erlasse dir diese Strafe. Nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und Nathan ging in sein Haus zurück. Das ist immer die traurige Sache. Wenn wir in so Sünde reinfallen, wenn wir solche Dinge tun, das Traurige ist, dass die Feinde des Herrn dadurch immer Anlass zur Lästerung haben. Die Leute, die mit Gott nichts am Hut haben. Sagen, ja, was ist denn mit dir, du Christ? Du lebst mit deiner Freundin zusammen, genauso wie wir in der Welt. Ja, der muss ja ganz schön wichtig sein in Gott, wenn nicht mal du ihn ernst nimmst. Das ist das Traurige an Sünde, dass der Name des Herrn gelästert wird. Wie gehen wir um mit Sünde? Wie gehen wir um mit Sünde anderer? Wie gehen wir um mit unserer eigenen Sünde? Vielleicht fangen wir an mit der Sünde anderer. Das fällt uns immer leichter, oder? Ich denke, es gibt drei falsche Arten, wie wir damit umgehen können, wenn wir sehen, dass ein Bruder, dass eine Schwester Mist baut. Erste falsche Art, damit umzugehen, ist wegzuschauen. Und das ist sehr populär, leider auch in christlichen Kreisen. Einfach wegzuschauen, das geht mich nichts an. Oh, es geht dich was an. Bin ich der Hüter meines Bruders? Ja, biblisch gesehen ja. Wir werden niemanden zusehen, den wir lieb haben, wie er dabei ist, sich selbst zu verletzen. Wir werden niemanden zusehen, wie er auf den Abgrund zurast und ihn nicht warnt. Das wäre nicht sehr liebevoll. Das wäre eher grausam, wenn wir das tun würden. Und so ist es auch. Wie gesagt, Sünde zerstört. Sünde macht kaputt, Sünde verletzt den Sünder, Deswegen sagt Gott, wir sollen es nicht tun. Das ist sein Herz. Nicht, weil er uns irgendwie einengern will oder unser Leben irgendwie schwer machen will oder einen Spaß verderben. Nein, er ist ein liebevoller Vater. Wie ein Papa, der sagt, Kind, greif nicht auf die heiße Herdplatte, das tut dir weh. Und wenn wir sehen, dass ein Kind zum Herd hinläuft und auf die Herdplatte draufgreifen will, dann werden wir hoffentlich hingehen und versuchen, es abzuhalten. Und das sollen auch wir tun, wenn wir sehen, dass sich ein Bruder, eine Schwester wehtut. Es ist nicht liebevoll, gleichgültig zu sein und einfach wegzuschauen und so zu tun, ich habe das nicht gesehen, das geht mich nichts an, wenn ein Bruder, eine Schwester in bewusster Sünde lebt. Wir reden hier nicht, dass wer missbaut und sündigt und es tut ihm leid und das tun wir alle jeden Tag. Darum geht es nicht. Das Problem ist, wenn wir entweder blind sind für unsere eigene Sünde und einfach weiterrennen oder wenn wir ein hartes Herz haben und sagen, es ist mir egal, ich will es trotzdem machen. Aber es ist keine Option wegzuschauen. Matthäus 18 sagt uns das ganz klar. Wenn dein Bruder, deine Schwester sündigen siehst, dann geh hin und sprich mit ihr. Ihr zwei allein, redet drüber. Es ist Liebe. Zweiter falscher Umgang, damit umzugehen, ist zu tratschen. Es anderen weiter zu erzählen. Das ist auch nicht gut. Es gibt diese Geschichte von drei Pastoren, die zusammenkommen, um miteinander zu beten und einander ihre Sünden zu bekennen. Und der erste sagt, ich habe ein Problem mit Lust. Und Mann, da ist diese Frau in der Gemeinde und ich kann meine Augen nicht von ihr lassen und wir haben uns schon heimlich getroffen und ich möchte das bekennen, ich möchte Buße tun davon. Zweiter Pastor sagt, ich muss auch was bekennen. Ich habe ein Problem mit Habgier. Ich habe letzte Woche aus der Spendenbox gestohlen und selber eingesteckt, bin gut essen gegangen. Dritte Pastor sagt, ich muss auch was bekennen. Meine Sünde ist Tratsch und ich kann es gar nicht erwarten, bis wir hier fertig sind und nicht wieder rauskommen. Tratsch. 1. Mose 9 sehen wir ein Beispiel davon. 1. Mose 9 ist so eine Situation, wo Noah sich besauft. Und dann liegt er besoffen, nackt in seinem Zelt rum. Und Ham, einer der Söhne Noahs, er sieht das und dann heißt es, er ging hin und berichtete es seinen Brüdern. Hatte noch zwei Brüder, den Sem und den Japhet, genau. Also Ham sah diese Sünde seines Vaters und erzählte es seinen Brüdern. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, vielleicht hat er gesagt, dass sie lustig gemacht hat und gesagt, guckt euch mal unseren Alten an, der ist hier voll daneben und liegt hier nackig rum, das war eine Schande damals. Vielleicht war er ein bisschen geistlich, hat es als Gebetsanliegen weitergegeben, hat gesagt, Brüder, kommt, wir müssen mal zusammenkommen, wir müssen mal für unseren alten Mann beten, der liegt hier nackig im Zelt rum. Mann, wie peinlich. Aber es war keine gute Sache. Es ist zerstörerisch. Wir sehen nachher, dass sein Vater Noah ihn verflucht hat dafür. Sehen dasselbe im Leben von Josef. Im 1. Mose heißt es, Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über seine Brüder. Und was war das Resultat davon? Die haben ihn gehasst, weil er ihre Fehler ausgebreitet hat. Sprüche 10, Vers 18 heißt es, wer Verleumdung ausstreut, ist ein Tor. Und es ist eine Versuchung für uns alle, denke ich. Vielleicht gibt es einige Heilige unter uns, für die es keine Versuchung ist, für mich ist es eine. Es ist irgendwie so eine Versuchung, die Sünden, die Fehler der anderen auszubreiten. Ich denke, wir alle haben es schon getan. Und wahrscheinlich sind die meisten von uns auch schon verletzt worden dadurch, dass irgendwer anderer was weitererzählt hat, wo wir missgebaut haben, wo wir gesündigt haben. Und mir ist es schon so gegangen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe schon mal Dinge weiter erzählt, wo mich der Herr nachher überführt hat und gesagt hat, hey, warum tust du das? Aber irgendwie ist das so was in unserer sündigen Natur, in unserem Fleisch drinnen, wo es sich gut anfühlt, wenn der andere der Buhmann ist. Und nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, oder? Good News sind keine News. So ist es in der Zeitung, so ist es in den Nachrichten. Wir erzählen so gerne das weiter, das Schlechte. Und das ist aus unserem Fleisch, das ist das, was wir von unserer sündigen Natur geerbt haben. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 30 sehen wir, dass die Heiden so leben, die Gott ablehnen. Der fleischliche Mensch, der von seiner Sünde dominiert ist, der will offenbaren, der will aufdecken, Sünden von anderen, der will tratschen, der will kritisieren. Im Gegenzug, geistlich reife Menschen wollen den anderen mit Respekt behandeln. Die wollen Sünde zudecken, es begrenzen, ermutigen und helfen. Wir sehen das bei den zwei Brüdern von Ham, den Sem und den Japhet. Als der ihnen erzählt hat von der Sünde ihres Vaters und wie der da nackig besoffen im Zelt rumliegt, haben die beiden ein Gewand genommen und sind rückwärts hingegangen und haben ihn bedeckt, sodass sie die Sünde des Vaters nicht sehen konnten und sodass auch andere Menschen sie nicht sehen konnten. Das ist Gnade. Das ist Barmherzigkeit und sie haben es zugedeckt. Und wisst ihr was? Der Vater hat sie dafür gesegnet. Wie sollen wir Christen uns verhalten, wenn wir Sünden bei anderen sehen oder Schwachheiten bei anderen sehen? Ich denke, der beste Test ist das, was Jesus uns gesagt hat in Matthäus 7. Er hat gesagt, alles nun, was ihr wollt, was euch die Menschen tun sollen, das sollt auch ihr ihnen tun. Das ist ein gutes Prinzip, oder? Kannst dich immer fragen, wenn ich jetzt an der Stelle wäre, würde mir das gefallen, wenn der oder die das weiter erzählt, was ich ihr anvertraut habe oder was sie gesehen hat? Das ist ein guter Test. Wir tratschen gerne über andere, aber unsere eigenen Sünden, unsere eigenen Fehler, die decken wir gerne zu, dass es niemand erfahrt. Und in der Bibel ist es eigentlich genau umgekehrt, oder? Im Jakobusbrief heißt es, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Ich glaube nicht hier, dass es um öffentliche Sündenbekennen geht, dass wir hier zusammenkommen müssen und jeder muss seinen Mist ausbreiten. Ich denke, es geht hier um Zwischenmenschliches. Wenn ich gegen dich gesündigt habe, dann gehe ich hin und ich bekenne dir meine Sünde. Und dann lass uns miteinander beten, lass uns vergeben und Vergebung zusprechen, damit wir geheilt werden, dass unsere Beziehung heil ist und versöhnt ist. Aber unsere Schuld sollen wir bekennen. Auf der anderen Seite heißt es, 1. Petrus 4,8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Oder 1. Petrus 2, da heißt es, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble nachreden. Und ich habe nachgeschaut, was hier im griechischen Text steht. Üble Nachreden bedeutet so viel wie übel nachreden. Einfach etwas Schlechtes über jemanden anderen weitererzählen. Kann auch übersetzt werden mit Verleumden oder böses Reden oder schlicht und einfach Klatsch. Also Klatschspalten in der Zeitung ist übles Nachreden. Das sollen wir nicht tun, das sollen wir zudecken. Wenn ein Bruder, eine Schwester zu mir kommt und sagt, Mann, ich brauche Hilfe oder ich habe hier Mist gebaut, ich bin gefallen oder in die Seelsorge kommt, dann ist es was, was zwischen uns bleibt, was niemanden anderen was angeht. Auch wenn ich jemanden anderen sündigen sehe und der ist bußfertig und der kämpft damit, aber er will nicht, da ist ein Unterschied. Wir alle sind schwach. Dann ist es wieder was, was zwischen uns beiden bleibt. Wir dürfen Hilfe anbieten, sagen, hey komm, wie kann ich dich stärken, wie kann ich dich ermutigen in diese Situation, Seelsorge anbieten, dass du es überwinden kannst, deine Schwachheit, aber wir wollen es nicht weitererzählen. Auch nicht auf die geistliche Art. Komm, wir müssen für den beten. Der hat das und das Problem. Auch nicht deinem Partner.
Ich denke, es ist oft eine Versuchung, gerade für Pastoren auch. Ne? Mit wem teilst du Dinge? Ich denke, es ist nicht okay, nicht mal deinem Partner weiter zu erzählen. Außer die andere Person hat gesagt, ist okay. Man kann ja mit der reden und sagen, hey, irgendwie tut mir schwer mit dem Ganzen, ich muss mit wem drüber reden, ist okay, wenn ich mit meiner Frau drüber rede. Aber diese Vertrautheit ist wichtig, dass wir vertrauensvolle, ehrliche Beziehungen pflegen können miteinander. Die Dinge, die wir miteinander bereden, unsere Sünden, die wir bekennen, die bleiben zwischen uns. Das geht niemandem anderen was an. Und ja, wenn wir den Eindruck haben, diese Person braucht noch mehr Gebet, dann kann ich die fragen, sagen, hey, wir haben hier einen Gebetskreis, ist es okay, wenn ich das hier einbringe? Oder ich bringe es anonym ein und sage, ich kenne eine Person, die kämpft mit der und der Sache, von mir aus geben wir ihr einen Codenamen, der Maxi oder die Lisa, ist ja völlig egal, Gott kennt die Person sowieso, wir müssen keine Namen nennen und dann können wir für die beten. Oder von mir aus, wenn ich irgendwo einen Freund in Amerika schreibe, bet für den so und so, den er nie treffen wird, da ist, denke ich, auch kein Problem. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nichts ausbreiten, zumindest mit Leuten, die die Person kennen. Das ist zerstörerisch. Wir müssen immer vorher fragen. Prinzip ist, es bleibt immer zwischen uns und der anderen Person. Und wenn wir den Eindruck haben, wir wollen sie jemand anderen noch einbeziehen oder wir brauchen Hilfe, Mann, ich wäre allein damit nicht fertig mit der Seelsorge, ich würde gerne jemanden dazuziehen, dann muss ich erst die andere Person fragen. Ist dir das recht? Willst du das? Wie soll ich mit der Situation umgehen, wenn ich einen Bruder sündigen sehe und eine Schwester sündigen sehe? Also wir wollen nicht einfach das ignorieren, nicht einfach wegschauen, haben wir schon gesagt. Wenn es gegen mich persönlich ist und ich kann das vergeben, sag mal, jemand sagt ein böses Wort und das verletzt dich erstmal, aber dann, Mann, ich kann es wegstecken und ich kann es vergeben, ich kann es vergessen, ich glaube, ist okay. Da muss ich gar nicht mehr drum reden. Ich denke, wenn wir wegen jeder Kleinigkeit uns auf die Pelle rücken, dann, ich meine, da wird es zu nichts anderem mehr kommen. Dann ist es okay. Wie gesagt, die Liebe deckt viele Sünden zu. Dann lasse ich es ruhen und es steht nicht zwischen mir und dieser anderen Person. Nur wenn ich merke, nee, es ist nicht okay und ich schleppe das mit in den nächsten Tag und es wurmt mich und es ist etwas, was irgendwo zwischen mich und die andere Person kommt, wo ich merke, unsere Beziehung ist nicht wirklich versöhnt, es ist irgendwie komisch, ich kann der Person nicht mehr so liebevoll begegnen wie früher, dann ist es was, was ich ansprechen muss. Oder wenn ich merke, dass es die andere Person belastet, dass die so ein schlechtes Gewissen hat und hey, dann lass uns auch drüber reden. Dann müssen wir Vergebung zusprechen, dann müssen wir uns versöhnen. Oder auch wenn ich merke, die andere Person, die kämpft hier wirklich mit einer Sünde, wo sie sich zerstört. Und es passiert immer und immer wieder und da ist ein Problem da, ja auch dann muss ich zur anderen Person gehen und es ansprechen und versuchen, der Person zu helfen. Hilfe anzubieten. Weil, wie gesagt, wir wollen nicht, dass sie sich verletzt durch diese Gewohnheit, durch diese Sünde. Wir wollen aufeinander Acht haben. In Matthäus 18, werden wir uns gleich ansehen, da sagt Jesus, wenn du so etwas siehst, dann geh persönlich zu der anderen Person und red mit dir, ihr zwei, allein. Dritter Fehler, den wir machen können, wenn jemand anderer sündigt, wenn wir in dieser Position sind, wie der Nathan hier, der eine andere Person, die sündigt, konfrontieren muss. Dritten Fehler, den wir machen können, ist, dass wir es lieblos machen. Mit dem falschen Herzen. Vielleicht selbstgerecht. Oder zu verdammend oder so stolz irgendwie, dass wir auf den anderen runtersehen. Hey, du kleiner Drecksack, was hast du da wieder gemacht? Was geht denn ab bei dir? Mann, du nennst dich einen Christen? So auf die Art und Weise. Hey, ich würde sowas nie machen. Lieblos. Jesus hat auch da ein schönes Gleichnis erzählt. Wenn wir lieblos jemanden anderen konfrontieren, dann sind wir wie jemand, der den Splitter aus dem Auge eines anderen rausziehen will und in Wirklichkeit rennen wir mit einem riesen Balken in unserem eigenen Auge rum. Balken der Lieblosigkeit. Also wir brauchen Gottes Herz. Wir müssen beten um Jesu Herz, wenn wir andere konfrontieren. Und es ist keine angenehme Sache. Das ist mein Weil es mich betrifft, meinen Job betrifft, ist das die Sache, die ich am wenigsten gern mache. Es gehört leider manchmal dazu. Leider der Pastor, der Lehrer ermutigen, aber es gehört auch ermahnen dazu manchmal. Und ich mache es nicht gern. Aber es ist eine Frage der Liebe. Wir schauen nicht zu, wie sich jemand wehtut. Aber wir müssen es auch in Liebe machen. Wir müssen beten, Jesus, gib mir dein Herz. Dass ich gebrochen bin. Dass sich der andere verletzt. Nicht, dass ich empört bin, dass der sowas macht, sondern dass mein Herz gebrochen ist und schmerzt, weil ich sehe, wie er sich kaputt macht, wie er sich wehtut. Und es ist nicht gut und ich will ihm helfen. Von Jesus heißt es, der war voll Gnade und Wahrheit. Jesus ist die Liebe. Und mit so einem Herzen müssen wir jetzt aufeinander zugehen. Und selbst Gemeindezucht ist nicht dazu da, um die Person, diesen Sünder bloßzustellen. Das ist nicht die Absicht, sondern um ihm zu helfen, um ihn zu gewinnen. Lass uns Matthäus 18 aufschlagen. Das ist die Stelle, wo der Herr Jesus das konkret anspricht. Matthäus 18. Wir lesen die Verse 15 bis 17. Da sagt Jesus, wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Also, jemand sündigt gegen mich oder ich sehe jemanden, der in Sünde, in bewusster Sünde lebt. Jesus sagt, ich darf nicht wegschauen, geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Ist wichtig, allein. Und wir wollen diesen ersten Schritt nicht irgendwie absolut machen erstmal und richten, weil manchmal kennen wir nicht die ganze Situation. Manchmal schätzen wir Dinge falsch ein. Manchmal kennen wir, oder oft, meistens kennen wir das Herz der anderen Person nicht. Also ich würde nicht auf jemanden zugehen und sagen, hey, du Sünder, du Sau, was geht denn ab bei dir? Ich würde erstmal sagen, hey, guck, ich sehe da was in deinem Leben. Was ist denn los mit dir? Schätze ich das richtig ein hier? Das sieht nicht gut aus, was ich hier sehe. Wie geht's dir denn eigentlich? Vielleicht hast du da eine wunderbare Gelegenheit zur Seelsorge. Hör erst einmal zu. Versuch mal die Situation zu verstehen, was wirklich abgeht. Und dann in Liebe. Und meistens brauchen wir Hilfe. Und ich glaube, es ist nicht, dass man einmal hingeht und, ups, wenn er wieder in dieselbe Sache reinfällt, dass man gleich zum nächsten Schritt weitergeht. Nee, ich bemühe mich, der Person zu helfen. Und wie gesagt, solange das Herz bußfertig ist und eigentlich Gottes Willen tun will und umkehren will, ist es kein Problem für Gott. Dann sollten wir schauen, wie wir den Leuten helfen können. Ganz praktisch. Einfach diese Sünde zu bewältigen und damit fertig zu werden, das zu überwinden. Wenn sie nicht auf dich hört jedoch und sagt, hey, ist mir egal, ob die Bibel das sagt, wenn du kommst und sagst, hey, guck mal, was hier steht, irgendwie passt das nicht, ist mir egal, ich will trotzdem und wenn nicht auf dich hört, dann kommt der zweite Schritt. Dann sollen wir besten einen geistlich reifen Bruder oder eine geistlich reife Schwester hinzuziehen. Und ich würde auch erst den Bruder oder die Schwester nicht in Details einweihen, wenn ich die frage. Ich würde erst mal sagen, ich habe hier eine Situation, Bruder, Schwester von uns sündigt hier bewusst und hört nicht auf mich. Bist du bereit, mit dazu zu kommen, mitzuhelfen? Und erst dann, wenn die Person zusagt, dann würde ich Konkreteres sagen. Weil wenn die sagt, nee, ich mache nicht mit, dann muss ich mir beim anderen suchen. Dann geht es denen wieder nichts an, was da abgeht. Und dann geht man gemeinsam hin. Bemüht sich wieder, diesen Bruder, diese Schwester einfach auf den heilen Weg zurückzubringen. Zu helfen. Und nur dann, wenn der beständig sagt, hey, ist mir egal, was Gottes Wort sagt, ist mir, ich will so leben und ich will es tun und dann geht es einen Schritt weiter. Dann wird der Kreis nochmal erweitert. Und dann sagt Jesus hier, man soll es der Gemeinde sagen. Das heißt, die Ältesten, die Leiter der Gemeinde werden hinzugezogen und manchmal, wenn es notwendig ist, die ganze Gemeinde. Dann wird die Sache öffentlich gemacht in der Gemeinde. Weil das ist was, was dann alles betrifft. Weil Unversöhnlichkeit zwischen zwei Gemeindegliedern oder auch wenn einer von uns hartnäckig in Sünde lebt, das betrifft uns alle. Das belastet den ganzen Leib. Wenn du eine Infektion hast in deinem Ohr, dann betrifft das den ganzen Leib. Du kannst nicht sagen, das Ohr ist mir egal, da ist der ganze Mensch flach, hat Fieber. Betrifft den ganzen Leib. Wenn wir das tun, dann ist es aber wichtig, dass es nicht in irgendeinem öffentlichen Rahmen stattfindet. Oder wo Ungläubige oder Menschen zugegen sind, die eigentlich gar nicht zum Kern der Gemeinde gehören. Die geht das überhaupt nichts an. Das ist Familienangelegenheit. Nur die, die es betrifft. Wie gesagt, das Ziel ist ja nicht, dem sündigen Bruder oder Schwester die bloßzustellen, sondern ihn zu gewinnen, dass er wieder umkehrt von dem zerstörerischen Verhalten. Und die Leute müssen nicht alle Details wissen. Wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, irgendwer begeht Ehebruch und will nicht umkehren, dann langt es, wenn wir sagen, hey, Bruder so und so lebt gerade in Ehebruch. Wir müssen was tun. Ich muss nicht die Details erzählen. Ja, die und die Frau und so, da hat er sie getroffen und das geht ab zwischen den beiden. Nee, das will ich gar nicht hören. Das versaut dann unsere Gedanken. Wir müssen nicht mehr ausbreiten, als es nötig ist. Und dann werden wir uns gemeinsam nochmal als Gemeinde nochmal bemühen, diesen Bruder, diese Schwester umzustimmen. Im Normalfall werden erstmal die Ältesten, die Gemeindeleiter nochmal auf die Person zugehen, sich nochmal anhören, alle Seiten versuchen, die zur Buße, zur Umkehr zu bewegen. Und das Problem an dem Punkt ist eigentlich nicht mehr so sehr die spezifische Sünde, sondern die Weigerung, Buße zu tun. Ich meine, wenn es an dem Level ist, dann ist es offensichtlich eine Person, die sagt, hey, es ist nicht falsch, was ich tue, oder es ist mir egal, ob es falsch ist, ob es gegen Gottes Wort ist. Ich will es trotzdem nicht lassen. Und der letzte Schritt wär dann, wenn er nicht auf die Gemeindeleitung, auf die Gemeinde hört, dann soll er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Warum? Erstens um der Gemeinde willen. Heiligkeit der Gemeinde ist wichtiger, als jemanden zu schützen, der eh nicht als Christ leben will eigentlich. Und wer nicht als Christ leben will, soll sich eigentlich auch nicht Christ nennen dürfen. Da müssen wir dann sagen, hey komm, bis du nicht anders lebst, kommst du besser erstmal nicht. Weil erstens ist es ein schlechtes Vorbild für die Geschwister. Paulus schreibt den Korinthern, die sich gescheut haben, hier Gemeindezucht zu üben, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsauert. Und er sagt, fegt den alten Sauerteig aus, damit dann ihr neuer Teig sei. Sünde breitet sich aus wie ein Krebsgeschwür. Wenn einer in Unzucht lebt und Jugendlichen sehen das, sagen, ja, ist doch okay, der lebt doch auch so. Also hupfe ich auch mit meiner Freundin ins Bett und wir ziehen zusammen und alle machen es doch. Das wollen wir nicht. Wir müssen auch den Leib beschützen. So wie ein guter Chirurg den Krebs aus dem Leib entfernen muss, dass der Leib gesund wird. Zweiter Grund ist natürlich das schlechte Zeugnis vor der Welt. Weil dann die Leute, die eh nichts mit Gott am Hut haben, sagen, ja, ihr Christen lebt doch auch nicht anders als wir. Warum sollen wir Christen werden? Ihr seid alle Heuchler. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also erstens um der Gemeinde willen. Zweitens und vor allem würde ich sagen, um der Person selbst willen. Unser Ziel ist noch immer, diese Person zur Umkehr zu bewegen von ihrem zerstörerischen Verhalten. Die Person muss sich klar werden, wie ernst es ist, was sie hier tut. Wie gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann müssen wir diese Person aus der schützenden Gemeinschaft, die Gemeinde ist, da ist ein Schutz da, Gottes Schutz über uns, müssen wir diese Person freigeben. Im 1. Korintherbrief schreibt der Paulus, wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, dann werden wir einen solchen, das war einer, der mit seiner Stiefmutter in Unzucht gelebt hat, mit der er eine sexuelle Beziehung hatte und wollte nicht umkehren. Und Paulus sagt, wenn wir versammelt sind, werden wir einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan überliefern, zum Verderben des Fleisches, zum Verderben seiner Sünde in seinem Leben, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn. Also dann geben wir diese Person frei, damit sie die Konsequenz erleben kann, die ihre Sünde mit sich bringt. Wir federn das nicht mehr ab durch die schützende Gemeinschaft der Gemeinde. Wir geben sie frei. Lassen sie so lange in der Welt leben, bis sie es satt sind, so zu leben. Bis es sie selber so abstoßt, wie sie leben, oder bis sie die Konsequenz so krass erfahren, dass sie umkehren. Es ist traurig, aber manchmal brauchen Leute wirklich, dass sie mit dem Kopf gegen die Wand laufen, bis sie wach werden, bis sie echt am Boden aufschlagen, und dann werden sie wach und sagen, hey, was mache ich hier? Wie der verlorene Sohn. Man sagt, was mache ich hier bei den Schweinen? Ich bin noch ein Kind meines Vaters, ich will zu meinem Vater zurückkehren. Und das ist natürlich unser Ziel bei der ganzen Sache hier. Und er sagt, er soll uns dann gelten wie ein Heide und ein Zöllner. Wie ein Heide. Wenn jemand bewusst in Sünde lebt und beharrlich bewusst in Sünde lebt und nicht davon lassen will und sich nicht überführt fühlt, dann können wir gar nicht sicher sein, ob diese Person wirklich bekehrt ist oder gerettet ist. Aber unser Motiv ist noch immer Liebe und Versöhnung. Wir tun das mit einem traurigen Herzen. Und wir müssen beten, vor allem für die Person. Was heißt es jetzt konkret, den wir einen Zöllner oder einen Heiden zu behandeln? Eben wie einen Ungläubigen im Prinzip. Und wie sollen wir die behandeln? Na, erstens, wir beten für sie, dass sie zu Jesus finden und in eine heile Beziehung mit ihm. Zweitens, wir lieben sie. Gemeindezucht bedeutet nicht, nicht mehr mit der Person zu reden oder garstig zu der zu sein, sie schlecht zu behandeln. Nee, wir lieben sie. Wir strecken uns aus nach der Person. Das hört man von Sekten irgendwo, wenn einer die Zeugen Jehovas verlässt, dann wird er gemieden und wird er fies behandelt und wird verdammt. Ja, das ist sektenähnliches Verhalten. Wir lieben die Person weiter. Drittens, ich glaube, wir werden sie evangelisieren, weil wir wissen nicht genau, wie sie steht mit Gott. Wir erzählen ihr das Evangelium weiter. Wir können dann nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Ich glaube, das ist damit gemeint. Unser Ziel ist immer, den Bruder, die Schwester zu gewinnen. Und wenn sie umkehrt, dann wollen wir sie auch wieder aufnehmen in die Gemeinschaft. Mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Gnade. So wie Jesus uns aufnimmt. Wie der liebevolle Vater, als der verlorene Sohn zurückkommt, den entgegenläuft mit offenen Armen. Paulus ermuntert die Korinther im 2. Korintherbrief, dass sie diesem einem Mann, der in dieser Sünde gelebt hat, der hat offensichtlich Buße getan, und Paulus schreibt, dass sie ihm vergeben und ermuntern sollen, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen werde. Darum ermahne ich euch, zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Also wir nehmen die Person auf, wir wollen sie lieben, wir wollen sie trösten, wir wollen ihr helfen, wieder auf einen guten Weg zu kommen. Dass das Leben wieder aufgebaut wird und wieder heil wird. Und das machen wir dann natürlich auch öffentlich. Na, so viele gewusst haben, dass er ausgeschlossen ist, der Kreis muss auch wieder wissen, dass er wieder aufgenommen ist und dass er Buße getan hat. Dass es alle wissen. Okay, das wäre der erste Punkt von diesen zwei Punkten. Wie gehen wir mit dem um, wenn wir sehen, dass ein Bruder eine Schwester sündigt? Haben wir den anderen angefangen, das ist eigentlich schlecht. Ne? Jetzt kommen wir zu uns selbst. Was, wenn wir gesündigt haben? Was will Gott dann von uns? Und wie gesagt, wir sündigen alle. Was sollen wir tun? Wir sollen Buße tun. Ganz einfach. Was bedeutet Buße? Das griechische Wort für Buße im Neuen Testament bedeutet so viel wie die Gesinnung ändern. Umdenken. Das Wort im Hebräischen für Buße bedeutet so viel wie umkehren. Also ich gehe in die eine Richtung, ich merke, dass es falsch ist, ich drehe mich um und ich gehe in die andere Richtung, in die richtige Richtung. Buße tun bedeutet umkehren, umdenken. Nicht nur zu sagen, es tut mir leid oder ich fühle mich schlecht. Bin vielleicht traurig, dass ich erwischt wurde. Ich suche Ausreden. Das ist nicht wirklich Buße, Umkehr. Wir sehen hier in David,
wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes, was wahre Buße bedeutet. Als David konfrontiert wird hier mit seiner Sünde, sagt er, ich bin hier in Matthäus, wir können wieder zurückgehen zu 2. Samuel. Da sagte David zu Nathan im Vers 13, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Punkt, er bekennt es. Das ist, was Buße ist. Ich bekenne meine Sünde und ich denke ich kehre davon um. Ich habe gesündigt. Nicht, ich habe einen Fehler gemacht, ich war unvorsichtig, ich habe Mist gebaut. Nee, er nennt es beim Wort, ich habe gesündigt. Ich. Nicht, meine Eltern haben mich zu heiß gebadet und deswegen sind wir heute in diesem Schlamassel oder so. Wir sind sehr gut mit Ausreden. Das ist nicht echte Buße, wenn wir uns noch ausreden. David ist gebrochen über seine Schuld. Lass uns den Psalm 51 aufschlagen. Psalm 51, da sehen wir das Herz von David in dieser Situation. Da heißt es, Psalm 51, dem Chorleiter, ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist, mit deinem Reden rein erfunden in deinen Richten. Seht ihr, das ist Bekennen. Gott, du hast Recht und ich liege falsch. Das ist Bekennen. Ich stimme überein mit Gott. Das heißt Bekennen. Ich stimme überein, Gott, das war Sünde, was ich getan habe. Und ich bekenne dir das. Ich stimme dir überein. Und seht ihr, wie gebrochen der David ist. Er sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, halt, Moment mal, was ist mit Bathseba? Was ist mit Uriah? Was ist mit der Familie? Er hat gegen viele andere gesündigt, gegen viele Menschen, aber er hat vor allem Gott vor Augen. Er ist gebrochen vor Gott. Gott, gegen vor dir allein habe ich gesündigt. Es ist so groß, seine Schuld vor Gott ist sich so bewusst, dass er die anderen gar nicht mehr sieht. Er sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren, Vers 7, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Ich bin ein Sünder. Und siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern, und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entzündige mich mit Ysop, und ich werde rein sein. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht von meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Seht ihr hier, er kehrt um. Gott, ich will anders leben. Erschaffe mir ein neues Herz. Gib mir Kraft, richtig zu leben. Lesen wir einfach weiter im Vers 19. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. David war gebrochen und er hat sich nicht ausgeredet, er hat einfach seine Schuld bekannt und er war gewillt, umzukehren. Das bedeutet Buße. Erstens, bekennen und umdenken. Gott, diese konkrete Sache, wir können das gerne beim Namen nennen, ist gut, wenn wir es tun, diese konkrete Sache war falsch und ich bekenne dir das als Sünde. Es ist böse, es ist schlecht, es muss raus aus meinem Leben. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich muss mich umdrehen. Gott, ich will umkehren, aus, vorbei, ich will das nicht länger tun, das ist eine Willensentscheidung. Ich will anders leben, ich bin fertig damit. Das ist eine Entscheidung. Ich drehe mich um und gehe in die andere Richtung. Drittens, Buße ist nicht nur Abwenden von etwas, sondern auch Hinwenden zu etwas oder zu jemandem. Wir müssen unser Leben neu ausrichten. Wir kehren um von der falschen Richtung, von dem, was wir falsch getan haben, und wir gehen in die richtige Richtung. Wir setzen das Falsche durch das Richtige. Das ist wichtig. Wir müssen praktisch unser Leben verändern, wenn wir mit der konkreten Sünde gelebt haben. Auch hinwenden zu Gott. Wir sind von ihm weggelaufen, jetzt laufen wir zu ihm hin und wir schauen auf Jesus. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Ich möchte uns hier nicht ermutigen, hey, arbeite hart an deinem Leben. Das funktioniert nicht. Nee, kehr um, triff die Entscheidung und lauf zu Gott. Und lass dir von ihm und von Geschwistern praktisch helfen. Aber glaub nicht, du schaffst es aus eigener Kraft. Und dann viertens bringt der Buße würdige Werke, sagt der Petrus in seiner Pfingstpredigt, soweit ich mich erinnere. Buße ist praktisch. Ist zuerst eine Willensentscheidung, aber dann auch eine praktische Umsetzung. Ich setze es um. Ich handle danach und ich ersetze das Alte durch das Neue. Das ist wichtig. Epheser 4 heißt es zum Beispiel, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Also Umkehr ist nicht theoretisch, Umkehr ist praktisch. Wenn du ein Dieb warst, dann hör auf zu stehlen, das ist das eine. Aber dann zweitens, fang an hart zu arbeiten und fang an zu geben. Weil Habsucht ist das Problem von Stehlen. Seht ihr, das muss verändert werden in unserem Herzen. Eine Herzenshaltung. Also es ist sehr praktisch. Wie gesagt, nicht aus eigener Kraft. Aber wenn wir die Entscheidung treffen, wenn wir wirklich umkehren wollen und Buße tun wollen, wird der Herr bei uns sein mit seiner Kraft. Und er wird uns helfen dabei. Und der fünfte Punkt, wenn wir Buße tun, wenn wir gegen jemand anderen gesündigt haben, dann ist auch Wiedergutmachung wieder dran. Soweit es möglich ist. Hier bei David war es nicht viel möglich. Ne? Uriah war tot. Aber wir haben in diesem Gleichnis von Nathan gesehen, er stattet das Lamm vierfach. Da war Wiedergutmachung zu leisten. Also wir wollen auch auf die Person zugehen, die wir verletzt haben durch unsere Sünde und sagen, bitte vergib mir erstmal, um Vergebung bitten und mich versöhnen mit der Person und es wieder gut machen, wenn es möglich ist. Wenn ich da was geklaut habe, dann gebe ich ihr das zurück und lade sie vielleicht noch auf ein Eis ein, als Wiedergutmachung, soweit es in unserer Macht steht. Und zum Abschluss möchte ich sagen, Buße ist erstens einfach. Wir müssen keine komplizierten Rituale vollziehen. Du musst nicht irgendwo in zu einer Beichte laufen oder irgendwie eine Absolution, irgend sowas holen. Du musst da auch nicht irgendwie in ich fühle mich so schlecht und in irgendwas reinarbeiten, irgendwelche Emotionen und dich erstmal selber peinigen für das, was du getan hast. Das ist nicht nötig. Buße ist einfach. Seht hier, David wird konfrontiert. Und David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Punkt. Er bekennt es, er kehrt um. Das war's. Er hat noch immer Konsequenz von seiner Sünde, aber seine Sünde selber ist vergeben. Lass uns Buße nicht so was Kompliziertem machen. Wenn wir hinfallen, lass uns das Gott bekennen, neu ausrichten auf ihm und weitergehen. Der Feind verdammt uns gerne. Und wir selbst sind auch gesetzlich veranlagt, wir verdammen uns auch gerne. Und wir vergeben uns selbst nicht. Und das ist eigentlich auch wieder falsch. Weil Unversöhnlichkeit ist Sünde. Ist eigentlich Unglaube. Ich darf ihn in Anspruch nehmen. Jesus hat bezahlt vor 2000 Jahren für meine ganze Lebensschuld. Und wenn ich ihm meine Schuld bekenne, dann ist er treu und gerecht zu vergeben, heißt im ersten Johannesbrief. Und da darf ich mich draufstellen. Buße ist einfach. Bekenne es, kehr um und geh weiter im Vertrauen auf den Herrn. Es ist vergeben. Es ist bezahlt. Wir müssen da nicht mehr Tamtam drum machen, als es ist. Und zweitens, Buße ist etwas Wunderschönes. Es ist was Befreiendes. Petrus sagt in der Pfingstpredigt, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Ist das nicht wunderbar? Buße und Versöhnung, das sind wunderbare, befreiende Dinge. Psalm 32, haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon gelesen. Psalm, den David geschrieben hat während dieser Zeit, wo er seine Sünde verborgen hat. Und er sagt, als ich schwieg, als ich meine Schuld nicht bekannt habe, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Diese Überführung, schlechte Gewissen. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Mann, ich bin innerlich ausgetrocknet.
So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Menschen, die von Schuld und von ihrem schlechten Gewissen geplagt werden, die gehen kaputt. Aber Menschen, die umkehren und die in Jesus Vergebung erfahren und Versöhnung erfahren, die werden frei und froh. Das ist eine wunderbare Sache. Lass uns nicht davor zurückschrecken. Buße ist was Schönes. Buße ist was Gutes. Vielleicht die Ermutigung zum Abschluss. Wenn jemand gerade da ist, der gesündigt hat und vielleicht kämpft und vielleicht verdammt wird, bekenne es dem Herrn, kehr um und es ist gegessen. Genieße diese Errettungsfreude des Herrn. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, dass es sehr praktisch ist zu uns. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Dinge in unserem Leben anzuwenden. Ich danke dir, dass du uns lehrst, dass wir begreifen dürfen, wie wir umgehen mit unserer eigenen Schuld, mit der Schuld von anderen. Und ich bitte dich, dass wir es auch auf unser Leben anwenden, mit deiner Hilfe. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass du es gut mit uns meinst. In Jesu Namen. Amen.